Ja, meine Damen und Herren, wir sind dabei, die Untiefen der Schwarz-Weiß-Malerei im Menschenbild auszuloten. Böser Mensch, guter Mensch, eben Schwarz-Weiß-Malerei. Sie erinnern sich, entweder steckt im Menschen ein Aggressionspotenzial, für das es keine Instinktregulationen wie bei Tieren gibt, keine sicheren Beißhemmungen, oder Aggression und Grausamkeit sind sozial erlernt, weil solche schlimmen Taten belohnt wurden. Viel Ruhm des Vaterlands denjenigen, die viele Feinde töten. Entweder Konrad Lorenz oder Skinner, das hatte ich ausgeführt, in beiden Fällen geht es jeweils um Lokalisierung der Quelle des Übels. Entweder ein unkalkulierbarer Trieb im Innern des Menschen oder ein Defekt, Instinktmangel oder eben negative soziale Bedingungen, eine defizitäre soziale Umwelt. Das sind die beiden Antworten, die, so hatte ich ausgeführt, in der Anthropodizee gefangen sind. Anthropodizee meint die Frage eben, wie kann der Mensch davon entlastet werden, gerechtfertigt werden, angesichts der Übel, die auf sein Konto gehen. Für Lorenz gibt es hier eben nur das, wie der Titel der Schrift heißt, das sogenannte Böse, in Wahrheit tierisches Erbe ohne tierische Lösung. Und für Skinner verschwindet Aggression, wenn sie nicht mehr belohnt wird, wenn eben die Reinforcements ausbleiben. Soweit so gut, soweit so schwierig. Anthropodizee ist ein neuzeitliches Unternehmen. Um 1500, so können Sie überall lesen, entdeckt man den Menschen, wie er ist. Und neuzeitlich ist das Programm humaner Selbstbehauptung, Selbstverwirklichung, Selbstrechtfertigung so Blumenberg. Die Anthropologie, so Hans Blumenberg, dem Autor arbeite ich ja im Augenblick weiter, die Anthropologie ist ein genuin neuzeitliches Unternehmen und darum gehört eben auch die Frage, böser Mensch, guter Mensch, an den Anfang einer Anthropologievorlesung. Und die Legitimität der Neuzeit ist eben bis heute nicht selbstverständlich, sie ist nicht unangefochten. Viele sehen ja auch in der Diskussion um eine Postmoderne einen Angriff auf die Legitimität der Neuzeit. Ich würde das etwas anderes, differenzierter sehen. Postmodernes Denken ist, so habe ich das an anderer Stelle ausgeführt, ein Supplement, ein Zusatz zur Moderne, kein Angriff. Aber dies ändert nichts an der Diskurslage. Die Verteidigung der Legitimität der Neuzeit, sie ist eben immer zugleich eine Verteidigung des anthropologischen Projekts. Ich habe über Blumenberg gesprochen, letztes Mal die Gegenpositionen behandelt, die der Neuzeit ihre Legitimität absprechen. Also zum Beispiel behaupten, unsere modernen Begriffe seien im Kern säkularisierte theologische Begriffe. Das war der Streit Carl Schmitt versus Hans Blumenberg um die politische Theologie. Blumenberg hält an der These der Säkularisierung, hält dieser These von der Säkularisierung, also der Verweltlichung der Theologie, eine andere These entgegen, nämlich die These von der Entdeckung der Weltlichkeit. Die Entdeckung der Weltlichkeit ist etwas anderes als Verweltlichung. Die Legitimität der Neuzeit ist immer auch einem zweiten Angriff ausgesetzt gewesen, der lautet, eben die Neuzeit sei ein paganes Rezidiv. Erst die Lektüre antiker Schriften der Griechen, der Römer in der Renaissance habe der Neuzeit das unverzichtbare Unterfutter gegeben für den Aufstieg der Moderne. Alle wesentlichen Deutungen des Menschseins, auch der Anthropologie, das finde man eigentlich in Nietzsche bei den Griechen, bei den Römern. Die Neuzeit sei eigentlich eine bloße Fußnote zur Antike, wie jemand formuliert hat. Diesen Einwand verfolgt Blumenberg nicht weiter. Schwieriger ist eine andere Argumentation der Legitimation der Moderne. Da war ich letztes Mal schon, hatte ich schon angefangen, nämlich die unter der Überschrift gnostisches Rezidiv läuft. Dazu komme ich jetzt und die Rede ist von Erik Voegelin. Erik Voegelin, 1901 bis 1985 gestorben. Wenn Sie was lesen wollen, es ist jetzt sehr viel in den letzten Jahren rausgekommen, aber für die Diskussion entscheidend war diese kleine Schrift Wissenschaft, Politik und Gnosis von 1958. Ja, vielleicht kann man Erik Voegelin mit einer kleinen Anekdote einführen. In seinen autobiografischen Reflexionen erzählt Voegelin von einer Begebenheit der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Er schreibt, ich zitiere, es war auf einer Tagung in Salzburg, zu der marxistische Philosoph Ernst Bloch und ich als Referenten eingeladen worden waren. Auch unsere Frauen waren dabei. Bei einer Abendgesellschaft kamen die beiden Damen ins Gespräch und Frau Bloch fragte vorsichtig nach, wie es dazu kam, dass wir nach Amerika emigriert seien, wo wir doch keine Juden seien. Sie fragte weiter, ob ich denn Kommunist sei. Meine Frau antwortete, dass ich auch kein Kommunist gewesen sei, woraufhin Frau Bloch entgegnete, warum konnte er dann nicht in Österreich bleiben? Und Voegelin bemerkt zu dieser Begebenheit, zitiere, dass jemand antinationalsozialistisch eingestellt sein konnte, ohne dabei eine ideologische Gegenposition einzunehmen oder Jude zu sein, ist tatsächlich für die meisten Akademiker, die ich kenne, unvorstellbar. Zitat Ende. Eine bemerkenswerte Anekdote. Voegelin gehörte zu den nicht verfolgten, nicht gefährdeten, die aus freien, ganz unideologischen Stücken den Herrschaftsbereich der Nationalsozialisten verlassen hat. Er war übrigens, für Soziologen ist das nicht unwichtig, befreundet mit dem Sozialphänomenologen Alfred Schütz. Es gibt einen interessanten Briefwechsel Voegelin-Schütz, der zum Teil auch schon publiziert ist. Entschuldigung. Ja, nun zu dem Inhaltlichen. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts macht Voegelin eine aufregende Entdeckung. Er fand in den Massenbewegungen seiner Zeit, der Bewegung des Nationalsozialismus und der kommunistischen Bewegung, eine ganze Reihe eigenartiger ideologischer Motive, etwa das Motiv der Erlösung der Welt, der Rettung der Welt, der Entfremdung, der Überfremdung, Motive, die den geistigen und sozialen Strukturen mittelalterlicher, heretischer Sektenbewegungen durchaus ähnlich waren. Und beim Durchmustern der Herkunft dieser Motive und der mittelalterlichen Weltauslegung stieß er auf eine noch frühere, antike Weltreligion, die jedenfalls der allgemeinen Auffassung nach längst ausgestorben war und nur noch als ein Phänomen, ein Randphänomen der Religionsgeschichte existierte, nämlich die Gnosis. Und diese Gnosis war für Voegelin, wie soll man sagen, ein Augenöffner. Die verschiedensten neuzeitlichen Bewegungen, die Aufklärung, den Humanismus, den Liberalismus, den Positivismus, den Sozialismus, diese Bewegungen erschienen ihm in einem geistigen Zusammenhang, der von seiner Erfahrung der totalitären Bewegungen des 20. Jahrhunderts über die europäische Neuzeit, über die Sekten des Mittelalters bis tief in die Antike zurückreichte. Voegelin entdeckte ein, wie soll man sagen, ein Strukturmuster von Gnosis. Und gemeinsames Merkmal dieser, so nenne ich das jetzt mal, großen Gnosis im Unterschied zu dem konkreten religionsgeschichtlichen Phänomen, das irgendwann in der Spätantike verschwindet, weitgehend verschwindet. Gemeinsames Merkmal dieser voegelinschen großen Gnosis ist der Gedanke einer Ausweitung der Seele des Menschen, das heißt einer Ausweitung der Sphäre des Menschen, die so weit getrieben wird, dass alles bisher Transzendente, Göttliche in ihn, den Menschen, hineinfällt, sodass eine Selbstvergottung des Menschen möglich wird. Ich will nur einige Charakteristika dieser Religion aufführen. Am Anfang, so sagen Gnostiker, steht das Erlebnis der Welt als einer Fremde. Einer Fremde, in der der Mensch sich verirrt hat und aus der er wieder zum wahren Ursprung zurückgehen muss. Diese Aufhebung der Entfremdung ist dann eine Art Selbsterlösung durch, wie soll man sagen, durch Aufblähung, Ausdehnung des Selbst in ein Größenselbst, in einen Übermenschen, einen ganz neuen Menschen, einen anderen Menschen, der endlich bei sich selbst angekommen ist. Also in der Gnosis geht der Weg von der Entfremdung zur Identität, und die ist eben nicht nur kleinräumig auf die Person bezogen, sondern sozial elargiert ins Kollektive. Gnosis kommt aus dem Griechischen und heißt Erkenntnis, und Gnosis ist das, was man eine Erkenntnisreligion nennen kann. Eine Erkenntnisreligion, es geht um die Erlösung durch Wissen. Die Erlösung durch Wissen. Und die gnostische Programmformel ist Ihnen als moderner Mensch zumindest in den Anfangsworten bekannt. Sie haben sie schon mal gehört. Clemens von Alexandrien, etwa 216 nach Christi Geburt gestorben, hat sie überliefert. Da heißt es, Gnosis ist, ich zitiere, die Erkenntnis, wer wir waren, was wir wurden, wo wir waren und wohinein wir geworfen wurden, wohin wir eilen, woraus wir erlöst werden, was Geburt ist und was Wiedergeburt. Also Gnosis ist die Erkenntnis, wer wir waren, was wir wurden, wo wir waren, wohinein wir geworfen wurden, wohin wir eilen, woraus wir erlöst werden, was Geburt ist und was Wiedergeburt. Also nochmal, es geht um die Selbsterlösung durch Wissen. Eben die Antwort auf diese Fragen, das muss man wissen, wer wir waren, was wir wurden etc. Und das war eben für Vögelin das Projekt der Neuzeit. Ihr anthropologisches Projekt, so seine Kernthese, ist eine Neuauflage, eine Wiederauflage, eine Fortsetzung der Gnosis. Die Wendung zum Menschen, die Anthropologie also als ein Wissen des Menschen über sich selbst, das ist keine originäre Erfindung der Moderne, sondern, so Vögelin, eben ein gnostisches Rezidiv. Und hier steht die Legitimität der Neuzeit noch einmal in Frage, und zwar von einer ganz anderen Seite her in Frage. Und dies ist nun nicht so leicht abzuwehren, wie das Säkularisierungstheorem, das heißt der Umstellung von Theologie in Anthropologie. Und Blumenberg weist auch die Deutung Vögelins nicht frontal zurück, sondern er entfaltet eine, soll man sagen, sehr trickreiche, scharfsinnige Argumentation, die einem viel zu denken gibt. Blumenberg schreibt, ich zitiere, die These, die hier vertreten werden soll, nimmt den behaupteten Zusammenhang von Neuzeit und Gnosis auf, aber sie kehrt ihn um. Die Neuzeit ist die zweite Überwindung der Gnosis. Das setzt voraus, dass die erste Überwindung der Gnosis am Anfang des Mittelalters nicht gelungen war. Es schließt ein, dass das Mittelalter als Jahrhunderte überspannende Sinnstruktur von der Auseinandersetzung mit der spätantiken und frühchristlichen Gnosis seinen Ausgang genommen hat und dass die Einheit seines Systemwillens aus der Bewältigung der gnostischen Gegenposition begriffen werden kann. Zitat Ende. Kurz gesagt, seine These ist, das mittelalterliche Denken ist eine nicht gelungene Antignosis dieser antiken Religion, erst der Neuzeit, so Blumenberg, der gelingt es, die gnostische Frage zu überwinden. Ja, meine Damen und Herren, es tut mir leid, es ist kompliziert, aber es ist nicht billiger zu haben. Ich werde nicht den ganzen Kontext aufrollen, aber Sie müssen wissen, und das merken Sie ja in jeder Diskussion, Anthropologie hat immer ein Legitimitätsproblem. Da ist immer ein Legitimitätsproblem dabei. Und vielleicht erleben Sie das auch alltäglich, dass ein anthropologisches Argument, ein anthropologischer Bezug nicht einfach selbstverständlich ist, sondern verteidigt werden muss, gerechtfertigen muss, viel mehr als andere Bezüge, die uns spontan einleuchten. Und ein Mittel, mit Legitimitätsfragen umzugehen, sie zu handhaben, ist die Umkehrung. Die Umkehrung. Besonders beliebt die Umkehrung der Beweislasten. Blumenberg hält also den Zusammenhang von Neuzeit und Gnosis fest, vom neuzeitlichen Anspruch auf Endgültigkeit der menschlichen Selbstverwirklichung einerseits und der gnostischen Selbsterlösung des Menschen durch das Wissen. Diesen Zusammenhang hält er zusammen, aber er kehrt ihn um. Neuzeitliche Anthropologie ist endlich eine Antignosis, eine gelungene Überwindung der Gnosis. Warum? Weil der erste Anlauf, der Anlauf der spätantiken Kirchenväter und mittelalterlichen Theologen, der Versuch, eben die Gnosis zu überwinden, nicht ganz gelungen wäre. Im Mittelalter, so Blumenbergs These, blieb ein Restproblem, dem erst das Denken der Neuzeit gerecht wurde. Und welcher Art das ungelöste Problem war, das können Sie sich ja nun schon denken. Ungelöst war das Problem, den Ursprung des Übels in der Welt zu begreifen. Böser Mensch, guter Mensch. Ja, ich werde bei dieser Frage noch ein wenig verweilen, denn wenn Sie die verschiedenen Antworten auf dieses Problem beherrschen, wird es später, wie so oft im Leben, steile Anfahrten ersparen, dann ermüdende Serpentinen. Also mache ich jetzt einen kleinen Exkurs dazwischen, um Ihnen diese antike Denkhorizont etwas aufzurollen, antike Lehren vom Übel. Wie denkt man das? Wenn man sich die Problemlage zu dieser Frage ansieht, das finden Sie übrigens bei Blumenberg, wer es nochmal nachlesen will, Säkularisierung und Selbstbehauptung in der Surkamp Taschenbuchausgabe, Seite 146 folgende. Da geht das los. Das referiere ich Ihnen jetzt. Also zunächst die Griechen. Die Griechen haben die Frage nach dem Ursprung des Übels in der Welt eigentlich nur nebensächlich bedacht. Sie konnten sich das auch leisten, weil sie dem Weltschöpfer, dem Demiurgen, in manchen Geschichten sind es auch mehrere, die da die Welt erschaffen, sie billigten dem Weltschöpfer zu, dass er nun sein Möglichstes getan hat. Anders gesagt, Kosmos ist alles, was sein kann. Mehr war halt nicht drin. Er hat sein Bestes getan. Und dort, wo der Schöpfungsplan, also die göttliche Planungsvernunft auf das blinde Material stieß, also an der Stelle, wo etwas hätte schiefgehen können, ein Ursprung des Übels hätte auftreten können, an der Stelle beruhigten sich die Griechen mit einer politischen Formel. Die Griechen waren ein politisches Volk, mit einer politischen Formel, etwa derart: Der vernünftige Demiurg, der Weltschöpfer, überredet die Materie, die er vorfindet und die einfach da ist, er überredet sie, sich den Ideen, den Urbildern zu fügen. So hat es Platon gesehen. Und diese Überredung hat an einigen Stellen hat es halt nicht geklappt. Aber eben eine bessere Welt als diese ist nicht möglich. Der Weltschöpfer hat sein Möglichstes getan, er hat sich angeschränkt. So hat das übrigens auch später Leibniz gesehen. Diese Welt ist die beste aller möglichen Welten. Diese Erklärung hat natürlich Lücken. Sie ist eben nicht logisch, sondern sie ist politisch. Da mussten Kompromisse geschlossen werden. Und bis heute ist das Argument, mehr geht halt nicht, wir haben unser Bestes getan, ist immer ein politisches Argument, ist kein logisches Argument, also ja, derzeit wieder stark bemühte Tante Tina, die Sie kennen, nicht? There is no alternative. Das ist ein politisches Argument, kein logisches Argument. Die gnostische Antwort auf den Ursprung des Übels, zu der ich jetzt komme, Griechen, dann die Gnostiker jetzt, die ist weitaus radikaler. Gut und Böse, Bonum et Malum, werden an zwei Instanzen verteilt. Es gibt nämlich zwei Götter. Einen Guten und einen Bösen. Zwei Götter gibt es. Der gute Gott, der hat mit der Erschaffung des Kosmos überhaupt nichts zu tun. Der gute Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit in einer unendlichen Lichtfülle. Die Erschaffung der Welt, die ist das Werk eines Gegenspieler Gottes, eines bösen Demiurgen, eines üblen Gottes, der eben nichts Besseres zu tun hatte, als ausgerechnet diesen unseren Kosmos, diesen Mist, ist man ja bisweilen versucht zu sagen, exakter diese Schreckenskammer von Aggression, Gewalt und Grausamkeit und Leid zu erschaffen. Woher kommt das Übel dieser Welt? Die Übel dieser Welt gehen auf das Konto des Schöpfers der Welt und der Erde, und dieser Schöpfer war eben zutiefst böse. Und wenn der Gott der Juden, wie in der Tora, also in den Büchern Moses zu lesen ist, am siebten Tage sich sein Werk ansieht und es gut findet, so sehen Gnostiker darin eine ganz besonders abgefeimte Irreführung, die sich gegen die Menschheit richtet. Und wenn der eine oder die andere von ihnen, so wie sie die Welt, so wie sie nun einmal ist, im Prinzip auch für eine gut gelungene Angelegenheit halten, so würde ihnen ein Gnostiker sagen, naja, ihnen fehlt eben die Erkenntnis, wer wir waren, was wir wurden, wo wir waren, wohinein wir geworfen, wohin wir eilen, woraus wir erlöst werden, was Gebot ist und was Wiedergebot. Das fehlt ihnen. Ihnen fehlt Gnosis. Ich hatte ja Georg Kreisler schon zitiert. Versuchen Sie es mal mit Gnosis, dann wissen Sie, was los ist. In der Weltreligion der Gnosis stellt sich unsere Lage, also die menschliche Lage, so dar, dass wir von allem Anfang an integraler Bestandteil des guten Gottes waren. In einem, wie soll man sagen, schöpfungslosen, kosmosfreien Sein, dem sogenannten Pleroma, nennen es die Gnostiker, dem Pleroma, ein Lichtmeer, eine komplette, ewige Gottesfülle ohne Schöpfung. Das waren wir. Und dann hat eben der böse Gott die Welt erschaffen. Und dann sind wir gleichsam tropfenweise in diese Welt gefallen, die der böse Schöpfergott als eine Falle aufgebaut hat. Diese Welt ist nämlich eine Falle. Anders gesagt, die Welt, sagt ein Gnostiker, ist das Labyrinth des verirrten Pneuma. Und unser Geistanteil irrt in dieser Ordnung des Unheils herum. Wir leiden, weil wir eben nicht am rechten Platz sind. Das ist die Grunderfahrung. Und als Gnostiker müsste ich Ihnen einfach auch sagen, Sie haben nun wahrhaftig etwas Besseres verdient, als hier jetzt in diesem Raum zu sitzen. Die Welt ist ein Irrgarten. Der Geistfunke, der wir waren, ist nicht nur in dieser Welt in dem Labyrinth, er ist auch in einem Körper wie einem Gefängnis, wie in einem Gefängnis. Na, kriegen Sie das Handy hin? Niemand hat. Ja, wir sehen. Da ist auch was nicht in Ordnung, nicht? Aber ich weiß, Sie sind schuld, ja. Okay. Also, es geht nicht aus, das Handy. Vorsicht. Ja, das passte irgendwie. Da war der Teufel im Spiel. Das passte irgendwie. Also, die Welt ist das Labyrinth des verirrten Pneuma. Unser Geistanteil irrt in dieser Ordnung des Unheils oder Unordnung natürlich herum. Das heißt, der Geistfunke, der wir waren, nicht? Wer wir waren, der ist nicht nur in der Welt gefangen, sondern er ist, wie der Gnostiker sagt, auch im Körper gefangen. Nicht? Der Körper ist das Gefängnis der Seele, eine zentrale Aussage. Und ganz nebenbei gesagt, für diejenigen, die Foucault gelesen haben, Michel Foucault wird es 2000 Jahre später in Überwachen und Strafen umstellen. Und er wird antignostisch sagen, die Seele ist das Gefängnis des Körpers. Die Seele ist das Gefängnis des Körpers in Überwachung und Strafe. Finden Sie das? Ja. Unser Geistfunke, eben dieses verlorene Stückchen Pneuma, das kann aber eben durch Gnosis, das heißt durch Erkenntnis, erlöst werden. Das heißt, die Kosmologie, die Antwort auf die Frage, woher ausgerechnet diese Welt, ist eben ergänzt durch eine Soteriologie, eine Heilslehre, eine Erlösungslehre. Und die Frage lautet hier dann ganz einfach, wie kommt der Geistfunke wieder dahin, wo er hingehört? Also wie kann die Entfremdung aufgehoben werden? Zentraler Begriff des 19. Jahrhunderts. Und die Antwort lautet, der gute Gott, der schickt einen Heilsbringer. Der aber, weil der gute Gott ja nichts mit dem bösen Kosmos zu tun haben will, nur zum Schein einen menschlichen Leib annimmt. Es kommt ein Messias, aber dieser Messias, das ist ein Gott, der sich als Mensch verkleidet hat, nur zum Schein. Der Fachterminus dafür heißt Doketismus. Warum verkleidet sich der Gott als Mensch? Nicht um die Menschen täuschen, die ja Beherberger des verirrten Pneuma sind, sondern um den bösen Schöpfergott und seine Wächter zu täuschen. Und die Erlösung ist dann vollendet, wenn der Kosmos, diese illegitime Schöpfung, untergegangen ist. Die Welt, kurz gesagt, ist ein übles Werk und das muss weg. Unser Geist will weg von hier und dieser Prozess ist für Gnostiker ein kritischer Prozess. Und dabei gilt es, die böse Welt zu täuschen, um den Geistfunken zu befreien. Ja, meine Damen und Herren, Blumenberg skizziert die Gnosis nur in groben Zügen. Es gibt unendlich viele Varianten und da viel Täuschung dabei ist, gibt es auch viel Pseudognosis und Kryptognosis. Aber wer weiterlesen will, der kann in diesem Sammelband, 1000 Seiten umfangreichen Sammelband, sich zu Gemüte führen, den Peter Sloterdijk und Thomas Macho 1993 herausgegeben haben, Titel Weltrevolution der Seele, ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis. Dieses Bild auf dem Cover kommt vielleicht den Älteren unter Ihnen bekannt vor. Das ist ein Ausschnitt aus den Wahnsinnsbildern von Hieronymus Bosch, ein Maler am Startpunkt der Neuzeit, beliebter Wandschmuck der 68er Generation. Wenn Sie mal die Redaktion, Fotos von den frühen Redaktionsräumen der Taz, der Tageszeitung, sich angucken, da sehen Sie den ganzen Hieronymus Bosch mit diesen eigenartigen Gestalten an der Wand hängen, die eben auch in Michel Foucaults Wahnsinn und Gesellschaft ausführlich diskutiert werden. Ja, wenn Sie sich in stillen Stunden mal diese Mythologie, diese religiöse Weltauslegung vor Augen führen, dann werden Sie vielleicht, wie viele andere auch, der Überzeugung kommen, dass in der Gnosis die Frage nach dem Ursprung des Übels in der Welt eine stringente, auch paradoxer minimisierende Antwort gefunden hat. Schöpfergott und Heilsgott sind klar getrennt. Die Verantwortungsbereiche sind in ihrer Gewaltenteilung eindeutig. Und für alle, die sich in Leidenssituationen befinden, für die Opfer, die Erniedrigten und Beleidigten, besteht auf diese Weise eine plausible Chance zur Welt- und Selbstdeutung mit guten eben Plausibilitätsaussichten. Und schließlich ist das ganze Modell, weil es so, wie soll man sagen, so leid- und leibbezogen ist, für Anthropologien auch hervorragend geeignet. Der Körper leidet, die Seele ist verirrt, der Geist will sich transzendieren. Die Rätselhaftigkeit der menschlichen Situation kann mit dieser Religion plausibilisiert werden. Insgesamt, so auch das Resultat bei Blumenberg, ist Gnosis eine starke Herausforderung. Und insbesondere dann, wenn man sie mit den antiken Konkurrenten in der Weltauslegung vergleicht. Das will ich nur kurz den Vergleich nochmal durchziehen. Wir haben ja die Griechen schon gesprochen. Die Gnosis bestreitet den Griechen, dass der Kosmos Inbegriff einer aus sich verbindlichen Wirklichkeit ist. Gnosis bestreitet einfach, dass der Kosmos ist, so wie er ist. Alle Gnostiker haben was gegen Ontologie, gegen etwas, so wie es ist. Nicht? Das Sein, was ist das Sein? Das ist eine böse Machenschaft, eine böse, wie sagen wir das heute etwas milder, das ist bloß eine kulturelle Konstruktion, bloß eine soziale Konstruktion. Ich denke, dieser Konstruktivismus der Gegenwart ist zutiefst gnostisch infiziert. Das ist nicht wirklich Wirklichkeit, das ist nur eine Konstruktion. Gegenüber den Juden ironisiert Gnosis die ganze Geschichte der Genesis, der Bücher Moses durch eine, wie soll man sagen, sehr komplexe Umrahmung. Und dann liest sich die Geschichte ganz anders. Die Schlange im Paradies, so sagt der Gnostiker, das ist eigentlich ein Heilsbringer, der sich eben als Schlange verkleidet hat, um den Gott Jahwe, den bösen Weltschöpfer, zu täuschen. Und den Menschen eben, steht ja auch da, die Erkenntnis zu bringen, was gut und böse ist. Wir finden in der Gnosis eine geradezu paranoische Hyperwachheit, und Gnosis ist immer auch die nie versiegende Quelle von Verschwörungstheorien, finden Sie alle im Netz. Gegenüber dem Christentum bestreitet Gnosis die Einheit von Schöpfergott und Heilsgott. Die Einheit Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott, das ist eben der Doketismus, von dem ich gesprochen habe. Christus ist nur zum Schein ein Mensch geworden, um den bösen Schöpfergott zu täuschen und die Menschen zu retten. Ja, was kann man zusammenfassend sagen? Die gnostischen Effekte, so würde ich sie auf den Punkt bringen. Ein Effekt ist zunächst mal die Negativierung der Empirie. Das ist, wenn man so will, das Antigriechische. Die griechische Idee von Welt, die einfach da ist, das wird negativiert. Negativierung der Ontologien, kann man auch sagen, oder des Anti-Essentialismus und all diese Dinge. Das ist das, oder Antipositivismus. Gnostiker sind immer auch Antipositivisten. Und der zweite Punkt ist, Gnosis erschüttert das Weltvertrauen, das im biblischen Schöpfungsbegriff seinen Ausdruck gefunden hat. Und im so jüdisch-christliche Weltvertrauen. Macht euch die Erde untertan. Sie ist für euch da. Dieses wird gnostisch ironisiert. Ontologiekritik, Ironie, vielleicht erkennen Sie ja auch die Themen der Gegenwart. Das ist die Situation der Spätantike, der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt. Gnosis, so Blumberg, ist ein starkes Konzept, ein verführerisches Konzept, gerade auch für das junge Christentum, weil dieses Konzept die prophezeite Apokalypse, den Untergang der Welt, noch verstärkte, indem die Vernichtungswürdigkeit des Kosmos prägnant herausgestellt wurde. Und dies wirkt natürlich besonders in einer Zeit der Epochenkrise, in der die antike Welt mit dem Höhepunkt der Ausdehnung des Imperium Romanus, der Pax Romana, in ihre späte Phase kommt. Soweit zur Konstellation. Blumberg interpretiert nun die sogenannte christliche Welt des Mittelalters, also den alten universalen Katholizismus, der aus den Dogmenstreits der Spätantike hervorgeht, wie schon gesagt, als eine nicht ganz gelungene Überwindung des gnostischen Systems, das heißt auch der Stringenz der Gnosis. Seine These lautet, ich zitiere, dass die Formation des Mittelalters nur als Versuch der endgültigen Absicherung gegen das gnostische System verstanden werden kann. Die Welt als Schöpfung aus der Negativierung ihres demiurgischen Ursprungs zurückzuholen und ihre antike Kosmosdignität in das christliche System hinüberzuretten, war die zentrale Anstrengung, die von Augustin bis in die Hochscholastik reicht. Zitat Ende. Das antignostische Programm hieß also Wiedergewinnung der Kosmosdignität. Die Welt ist so, wie sie ist. Eine bessere gibt es nicht. Das ist es. Das ist auch ihre Dignität, ihre Würde, dass sie so ist, wie sie ist. Und Herstellung von Weltvertrauen durch den guten Schöpfergott. Das sind antignostische Programme. Ja, vielleicht erlauben Sie mir eine Zwischenbemerkung auch nochmal zur Orientierung. Wo sind wir eigentlich gelandet jetzt? Wir sind bei Fragen der Konstitution der Anthropologie, als Lehre vom Menschen, als einem legitimen Gegenstand. Und wir verfolgen im Anstoß an den Streit über menschliche Aggressivität, über den Streit, inwieweit die destruktiv bösartigen Seiten menschlichen Verhaltens in der Natur des Menschen. Und dabei sind wir weit zurückgegangen in die vormoderne Welt der Mythen, die wir uns unter der Frage zurechtlegen, wo liegt eben der Ursprung des Übels in der Welt. Und was wir mit Blumensbergs Hilfe vorfinden, ist, ja, wie soll man sagen, es ist eine Art Schwarzen-Peter-Spiel mit drei Mitspielern. Das Göttliche, der Kosmos, das heißt die Welt, eben und drittens der Mensch. Wer hat den Schwarzen-Peter? Wer hat den schlussendlich? Das ist die Frage. Und wenn man das Spiel nochmal kurz durchspielt, dann kann man ja sagen, für Gnostiker ist die Sache klar. Die Welt ist böse und insofern der Mensch Stoff von dieser Welt ist, das heißt einen Kerkerkörper hat, ist er auch böse. Wenn man jetzt diese Lösung nicht will, dann muss man irgendwie ja dem Weltenschöpfer und seiner Schöpfung den schwarzen Peter wegnehmen. Kosmodizee, das wäre dann Rechtfertigung des Kosmos als beste aller möglichen Welten, als eine Kreation mit dem Menschen, für den Menschen, jedenfalls potenziell konform mit seiner Natur. Der Kosmos ist konform mit der menschlichen Natur, potenziell. Und wenn Übel geschehen, so liegt das nicht an den Naturgesetzen. Das kennen wir. Es liegt nicht an den Naturgesetzen, wenn Übel geschehen. Das ist Kosmodizee, Rechtfertigung des Kosmos angesichts der Übel, die geschehen. Die Natur ist nicht böse, sie ist, wie sie ist. Und wer den Kosmos nicht freisprechen will, ja, der muss dem Schöpfergott den schwarzen Peter wegnehmen und sagen, nein, Gott ist keine Panne unterlaufen, er hat es gut mit uns gemeint, am lieben Gott liegt es nicht. Wenn es auf Erden Mord und Totschlag, Hunger und Elend gibt und so weiter, das ist alles Theodizee, Rechtfertigung Gottes. Ja, meine Damen und Herren, der Weg zur Anthropodizee ist lang und wir kennen ja auch noch nicht alle Weichenstellungen. Dieses schwarze Peterspiel ist ja, wie Sie wissen, voller Tücken, wenn Sie das spielen, denn Sie ziehen aus einer Menge verdeckter Karten eine heraus. Niemand will den schwarzen Peter haben. Aber wenn er ihn hat, wird er dann sein Blatt wieder so anordnen, dass mit dem Blick auf die Routinen des nächsten Ziehers, er zieht immer von links oder was weiß ich, der Nächste, der dran ist zu ziehen, wird dann das Blatt neu geordnet, dass man den schwarzen Peter wieder los wird. Und die logische Struktur ist relativ einfach und mit ein bisschen Scharfsinn kommen Sie auch selber drauf. Wenn man die gnostische Binarität guter Geistgott, böser Weltenschöpfer weghaben will, was muss man machen? Man muss erstmal den Weltenschöpfer stärker machen. Und da kommen wir jetzt zu einer Figur, die das gemacht hat, nämlich Augustinus. Augustinus, einer der Spieler, einer der Mitspieler, der auch einen Versuch gemacht hat, das Übel an eine Stelle zu stecken, an der eine große Chance besteht, es wieder loszuwerden. Das ist von Botticelli, das Gemälde Augustinus. Augustinus war selbst in seiner Jugend Gnostiker gewesen. Er ist Gnostiker und konvertierte zum Christentum. Das heißt, er hat auch lebensgeschichtlich ein Antignosis-Programm sich erarbeitet und dieses Programm hat Schule gemacht. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Also, wenn man die gnostische Binarität guter Geistgott, böser Weltenschöpfer weghaben will, muss man den guten Gott stärker machen. Man muss ihn stärker machen. Und Augustinus macht erstmal in seinem Kommentar zur Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments den einen Gott allmächtig. Seit Augustin gibt es einen allmächtigen Gott. Allmächtig. Das ist das eine. Er muss ganz stark werden. Allmächtig. Und dann sagt er, die Weltschöpfung ist eine Creatio ex nihilo. also eine Schöpfung aus dem Nichts, ein Big Bang, sagen wir heute, nicht? Big Bang, so. Ein wirklicher Anfang. Er schreibt, ich zitiere, wir waren also nicht, bevor wir waren, sodass wir etwa durch uns selbst hätten entstehen können. So schreibt er gegen die Gnostiker, die eben vor der Schöpfung sich als Teil des Pleromas definieren. Stellt das um. Gott ist allmächtig, omnipotent, totipotent. Er hat die Welt aus dem Nichts erschaffen, und zwar in einer Konkreatio, als gleichzeitige Miterschaffung von Raum und Zeit. Die sechs Tage, sagt Augustinus, sind keine sechs Tage, sodass man da noch eine große Geschichte draus machen könnte. Sie sind nur ein Augenblick, der sechsmal genannt wird, aus systematischen Gründen. Und der Allmächtige garantiert die Existenz der Welt. Zöge er seine Hand zurück, so verfiele der Kosmos sofort dem Nichts. Sie merken, das ist ein Antignosis-Programm. Diese Garantie ist jetzt kein Beschützen, keine einfache Fernhaltung des Übels, sondern sie ist eben Creatio continua, fortgesetzte Schöpfung. Also der Gedanke ist, in jedem Moment wird die Schöpfung neu geschöpft, eine fortgesetzt. Es besteht überhaupt keine Chance für den Gedanken eines bösen Elements im Schöpfungsprozess. Er macht den Laden dicht, könnte man salopp sagen. Antignosis, ja, und der schwarze Peter? Wo bleibt der schwarze Peter? Augustinus hat ihn dem Menschen abgegeben. Der Mensch hat Willensfreiheit. So seine Antwort. Da kommt sie. Willensfreiheit. Willensfreiheit ist bei ihm noch nicht genau das, was wir heute darunter verstehen. Es ist noch keine anthropologische, moralische Qualität, sondern diese Willensfreiheit ist die Chance des gläubigen Menschen, die Übel, die es erfährt, als Strafe Gottes für absichtlich begangene Untaten zu interpretieren. Soweit Augustinus' Antignosis-Programm. Und der moderne Leser sieht natürlich sofort die Lücke in der Argumentation. Wenn die Willensfreiheit so für die Übelwahrnehmung in Anspruch genommen wird, ist sie dann nicht ihrerseits ein Übel? Ist das nicht ein himmlischer Planungsfehler, wie man bei jedem Selbstmord sieht, bei dem der freie Wille von Übel ist? Ich meine, derzeit arbeiten ja unsere Kollegen von der Hirnforschung daran, dass wir von der Willensfreiheit erlöst werden. Das ist ja alles irgendwie schon vorher in unseren herumfeuernden Neuronen, und hinterher denken wir denn, wir hätten eine Willensfreiheit. Mit Augustinus' Antignosis-Programm, gerade im Punkto der Willensfreiheit, hapert es etwas. So hat es Blumenberg jedenfalls pointiert. Und auch die späteren Zusatzkonstruktionen bei Augustinus sind nicht so haltbar gewesen, wie geglaubt wurde. Eine Zusatzkonstruktion, um das mit dem Übel irgendwie klarer zu machen, der Willensfreiheit, war die These von der Erbsünde, die er aufgebracht hat. Die Erbsünde ist eine übergroße Urschuld des Menschen, die weitergegeben wird, vererbt wird, sozusagen ein humanes Defizit, was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das ist eine Zusatzkonstruktion, um die Argumentationslücke des Paares Willensfreiheit, Strafe Gottes irgendwie auszufüllen. Und eine zweite Zusatzkonstruktion, die er auch entwickelt hat, das war die These von der absoluten Prädestination, der Vorausbestimmung. Eine kleine Zahl von Erwählten steht einer großen Anzahl von Schuldigen gegenüber, und das steht von Anfang an schon fest, das ist prädestiniert. Diese große Zahl von üblen Menschen, das sind eben die, die dann für das Übel verantwortlich sind. Und wie Sie von Max Weber wissen, den Aufsätzen Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus sind genau diese beiden Punkte, die Erbsünde und die Prädestination, die Konstruktionen, die am Ende des Mittelalters mit Wucht wiederkehren, unsicher werden, fraglich werden. Der erste Versuch der Überwindung der Gnosis in der Spätantike und die zweite Überwindung der Gnosis zu Beginn der Neuzeit, über die ich dann noch sprechen werde, die zeigt sich eben auch in der Parallelität der Themen, die wiederkommen. Ja, nun noch ein paar Worte, dann machen wir die Pause. Augustinus ist in dieser Vorlesung einfach nicht zu umgehen. Natürlich, die ganze mittelalterliche Theologie hat mit seinen Argumenten gearbeitet. Auch die Themen seines Spätwerks, Erbsünde, Prädestination sind am Beginn der Neuzeit dramatisch wieder da. Deshalb ist er nicht zu übergehen. Er ist auch deshalb nicht zu übergehen, weil er seine Lehre von der Wissensfreiheit, von der Willensfreiheit, Entschuldigung, durch ein literarisches Werk gleichsam existenziell bewiesen hat. Ein Werk, das für die Anthropologie bis heute eine unerschöpfliche Dimension eröffnet. Denn wenn wir die Frage, die anthropologische Frage, was ist der Mensch, beantworten wollen, so können wir ihn ja selbst fragen. Was ist das, was du bist? Oder einfacher, wer bist du? Wir können uns und andere dazu bewegen, die gnostischen Fragen, wer wir waren, was wir wurden, wo wir waren und so weiter und so weiter. Diese gnostischen Fragen können wir ja mit einem persönlichen Diskurs beantworten. Mit einem Diskurs, der unter den Leitsternen Willensfreiheit und Gottesfügung, später dann Individualisierung in gesellschaftliche Umstände steht. Kurz gesagt, wir können die Frage, was ist der Mensch, mit einer Autobiografie beantworten. Autobiografie und Biografieforschung, das ist ein ganz wichtiger Teil der Anthropologie, weil die Frage, was ist der Mensch, kann man persönlich beantworten. Und Augustinus hat eben eine Autobiografie geschrieben. Die Autobiografie ist eine Form der Anthropodizee. Der Mensch rechtfertigt sich, indem er sagt, woher er kommt, wie das so war, wie er gelebt hat, was er gemacht hat. Und die Biografie des Augustinus hat, das wissen einige, den klassischen Titel Confessionis, Bekenntnisse. Die Bekenntnisse. Augustinus Bekenntnisse, ja, also mir hat man früher gesagt, das gehört zu den 100 Werken der Weltliteratur, die als unterste Grenze menschlicher Bildung vorausgesetzt werden müssen, jedenfalls in Europa. Die Zeiten ändern sich natürlich. Augustinus schreibt auf, wenn Sie das lesen, was er Gutes erfahren hat, was ihm übel begegnet ist, was er selbst für Sünden begangen hat, und das ist bei Augustinus enorm viel, weitaus mehr als in den heutigen Politikerbiografien steht. Und er lobt Gott, der in einer Creatio Continua, der fortgesetzten Schöpfung, alles garantiert, als den allmächtigen höchsten Souverän. Die Bekenntnisse des Augustinus haben unendlich viele Nachfolger gehabt. Zu einem kommen wir noch, nämlich zu Jean-Jacques Rousseau, die Bekenntnisse. Den lernen wir kennen, wenn ich zur politischen Anthropologie komme. Augustinus, folgenreiche Wendung von der Gnosis zur menschlichen Freiheit, so hat das Blumenberg formuliert, errettet die Idee einer Welt, die im Prinzip in Ordnung ist für das Mittelalter, aber Blumenberg nennt auch den Preis, ich zitiere, der Preis für diese Rettung des Kosmos war nicht nur die Schuld, die der Mensch sich daran zumessen sollte, wie er die Welt vorfand, sondern auch die Resignation, die ihm seine Verantwortung für den Weltzustand auferlegte. Der Verzicht darauf, eine Wirklichkeit durch Handeln zu seinem Gunsten zu verändern, deren Ungunst er sich selbst zuzuschreiben hatte. Die Sinnlosigkeit der Selbstbehauptung, das war das Erbe der nicht überwundenen Gnosis. Zitat Ende, damit schließe ich jetzt erstmal diesen Punkt ab und wir machen 10 Minuten Pause.